Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Am heutigen Welttheatertag ohne Theater, wie es die Menschen seit 2500 Jahren kennen. Die Berliner Bühnen hoffen, dass sie überleben und haben heute eine Unterstützungsaktion gestartet unter dem Motto »Ich will mehr Theaterglück«. Allerdings nicht so, wie es gerade an der Bayerischen Staatsoper praktiziert wird. Dort gibt's Protest gegen verordnete Proben mit mehr als zwei Anwesenden. Unser erstes Thema. Wir hören, was die Schauspielerin Marin Kreumann dieser Tage alles macht und empfehlen Dinner for One in neuer Besetzung, zeitgemäß und quarantänetauglich. Auch die Bayerische Staatsoper setzt in Zeiten geschlossener Häuser derzeit regelmäßig auf Streaming. Sänger wie Christian Gerhaher oder Jonas Kaufmann geben jeden Montag ein Konzert vom Nationaltheater aus live übertragen ins Internet. Letzten Montag gab es dabei auch eine Balletteinlage. Allerdings waren das nicht nur Soli, sondern auch ein Paar war dabei, ein Paar, das Körperkontakt hatte. In Zeiten von Corona ein Unding. Einige KünstlerInnen, vor allem Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters, haben sich jetzt vertraulich an mehrere Medien gewandt mit dem Hinweis, der Probenbetrieb gefährde ihre Gesundheit. Jörn Florian Fuchs ist der Sache nachgegangen. Das klingt nach Aufführungen und Proben unter Zwang. Wie reagiert denn der Intendant Nikolaus Bachler auf diese Kritik?
Der reagiert da ziemlich säuerlich und auch ein bisschen, ja, unter Druck. Das merkt man schon. Also er hat in einem Interview jetzt unlängst gesagt, diejenigen, die diese Kritik üben, das seien selbsternannte Blockwarte. Das ist doch ein etwas merkwürdiger Begriff für diejenigen, die da jetzt vielleicht nicht ganz zu Unrecht Kritik üben. Man muss ja auch sagen, dass die anderen Institutionen in München sehr, sehr konsequent auch das Probenverbot, ja, da sind wir schon beim Thema, das ist nicht so 100% klar. Eigentlich hörte ich in letzter Zeit immer, es gibt auch ein Probenverbot. Das hat etwa das Residenztheater hier gesagt. Wir sind also nicht nur bis mindestens 19. April zu, was die Vorstellung betrifft, sondern wir können auch nicht probieren. Ganz 100% klar ist das aber im Moment nicht und die Bayerische Staatsoper ist das einzige Haus, das also auch Proben ansetzt, ganz regulär für Veranstaltungen, die da kommen in der Zukunft und eben auch für die Montagskonzerte im Stream jeweils.
Was die Proben angeht, da gibt es widersprüchliche Zahlen, was die Mitwirkenden dieser Aufführungen betrifft. Insider sagen, das seien teilweise bis zu 30 Personen auf und hinter der Bühne. Da kann man auch gar nicht ausschließen, dass sich Menschen anstecken.
Nein, das kann man nicht. Auf der anderen Seite hat der Pressesprecher jetzt gegenüber dem Münchner Merkur, die das morgen auch größer nochmal bringen, gesagt, nein, es sind deutlich weniger Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne und vor allen Dingen das technische Personal ringsherum ist so weit abgespeckt, dass da also kaum jemand dabei ist, auch für den Stream. Die haben alle einen großen Abstand. Was jetzt die Sache mit den Tänzern betrifft, da ist es so, dass das Paar, das da am Montag zu erleben war, das ist also, wurde dann auf Nachfrage gesagt, ein Ehepaar gewesen. Da ist also der Körperkontakt kein großes Problem. Ich kann es mir trotzdem nicht so recht vorstellen, dass man eben probt über eine längere Zeit. Auch der Fitnessraum und das Pilatesstudio für die Balletttänzerinnen und Tänzer ist gerade geöffnet. Das ist natürlich schon ein Risiko, auch wenn man sagt, es sind überall Desinfektionsmittel. Aber auf der anderen Seite sagte eben Intendant Bachler auch vor einiger Zeit schon in einem Interview, ein Theater, das nicht spielen darf, existiert nicht. Und man merkt schon, dass er einfach sagt, wir müssen ein Programm machen. Und er sagte auch in dem ersten Stream, also nur ein Haus wie die Bayerische Staatsoper bekommt solche Künstlerinnen und Künstler vor den Schirm und kann so etwas wie ein Livestream in dieser Qualität realisieren. Also da kommt auch dieser Anspruch, den man von Bachler kennt, wir sind tatsächlich das Top-Haus und wir können das und wir machen das auch.
Sie haben eben schon über dieses Beschäftigungsverbot, ja oder nein, kurz gesprochen. Es soll ja auch ein Schreiben der Staatsopernleitung an die Mitarbeiterschaft gegeben haben, in dem darauf hingewiesen wurde, dass es eben kein Beschäftigungsverbot gäbe, man normal zur Arbeit zu erscheinen habe. Was ist davon zu halten?
Ja, das liegt mir auch vor und das steht also eindeutig drin, auch wenn man sich einfach mal jetzt krank meldet oder wenn man auf Urlaubsreise gehen möchte, gut, das ist jetzt in diesen Tagen nicht mehr der Punkt, ne? Dann muss man das also alles ganz regulär beantragen. Das ist sehr, sehr scharf formuliert und man hört also aus dem Haus heraus von mehreren Stellen, dass die Musikerinnen und Musiker sehr unzufrieden mit der Situation sind. Deswegen kommt jetzt auch ein bisschen das langsam ans Licht, was da los ist. Einen ganz großen Widerspruch gibt es außerdem auch noch. Es gibt ja einen Prestigeprojekt der Staatsoper, nämlich eine Arbeit von Marina Abramovic, The Seven Deaths of Maria Callas, ein Musiktheater, das eigentlich am 11. April stattfinden sollte und das bis jetzt noch als Uraufführung per Stream angekündigt ist. Da gab es nun vom Pressesprecher das Statement, also das Orchester, das ist auch ein großes Orchester, das dabei ist, würde nicht proben. Frau Abramovic sei im Moment in München und würde verschiedene Workshops geben, aber immer nur mit Einzelpersonen, die dann auch Abstand voneinander halten würden. Mir liegt jetzt seit heute Nachmittag ein ausführlicher Probenplan für Ballett und für das Orchester vor. Und dieser Probenplan, der zeigt an, dass die ganze nächste Woche mit regulären Bühnen, Hauptproben, Orchesterproben voll ist, bis hin zur Generalprobe. Und am 11. steht dort die Uraufführung dieses Projekts von Abramovic. Also das ist ein großer Widerspruch, sein aktueller Probenplan von gestern Abend. Und da muss man natürlich sagen, dieses Projekt, an dem Abramovic 10 Jahre gearbeitet hat, das soll eben hier herauskommen und tourt anschließend durch die Welt. Es geht in die Deutsche Oper nach Berlin zunächst und dann ins Ausland. Und das ist natürlich klar, dass ein Intendant um jeden Preis versucht, das Recht der ersten Nacht zu haben, dass das hier herauskommt.
Um jeden Preis kann man ja nicht sagen in diesen Zeiten.
Ja, aber scheint so zu sein. Also das liegt es ja nahe, wenn wirklich geprobt wird. Und ein Orchesterprob, die können ja nicht alle einen Riesenabstand haben. Also da gibt's einfach ein Risiko. Dann sagt man, denke ich, bewusst, wir gehen dieses Risiko ein, die Kunst ist wichtiger. Ist ja eine Position, über die man durchaus diskutieren kann. Aber das wäre jetzt meine Deutung aus den Fakten, die es gibt und aus den Dingen, die mir jetzt einfach vorliegen.
Was meinen Sie, wie das jetzt weitergeht?
Also es könnte sein, dass es dann doch jetzt demnächst zu einer Eskalation kommt. Inzwischen hat sich auch jemand vom Gärtnerplatz, der aber sehr engagiert ist in dieser ganzen Diskussion, dazu geäußert und verfolgt diese Sache auch weiterhin. Das Gärtnerplatz ist konsequent und spielt überhaupt nicht. Mit dem habe ich heute gesprochen. Die würden auch gerne natürlich was machen, sagen, aber wir halten uns daran. Wir machen das in diesen Zeiten nicht. Man hört inzwischen auch, dass es von der Politik das ein oder andere Fragezeichen gibt aus München, was eben das im Moment betrifft, wie es in München gerade so läuft. Könnt ihr mir vorstellen, dass es in den nächsten Tagen vielleicht eskaliert oder dass die Staatsoper dann doch zurückzieht und sagt, okay, wir machen gar nichts mehr und wir schränken sogar die Streams dann ein und machen da wirklich nur noch Kammermusik und ganz, ganz kleine Geschichten.
Jörn Florian Fuchs über Corona und den Probendruck an der Bayerischen Staatsoper. Besten Dank, Herr Fuchs.
Sehr gerne.
Und es geht gleich weiter mit dem Problem autoritärer Strukturen im Kunstbetrieb. Seit Monaten rumort es in der Belegschaft der Theater- und Philharmonie Essen. Über die Hälfte der Beschäftigten haben die Ablösung des Geschäftsführers Berger Bergmann gefordert. Es gab eine Menge Vorwürfe gegen ihn. Er soll mit seiner Personalpolitik ein Klima der Angst erzeugt haben. Nun ist zu hören, dass Bergmann darum gebeten hat, seinen Vertrag auf eigenen Wunsch zu beenden. Das überrascht, denn bislang hat er sich kampfeslustig gezeigt und alle Kritik für gegenstandslos erklärt. Stefan Keim kennt die Hintergründe und kommentiert.
Berger Bergmann ist nicht freiwillig gegangen. Nach den Protesten von über 400 Beschäftigten hatte der Oberbürgermeister eine Arbeitsgruppe gebildet. Die wollte nun dem Aufsichtsrat empfehlen, einen zweiten Geschäftsführer einzustellen, der für Personalfragen zuständig sein sollte. Das hätte eine Entmachtung Berger Bergmanns bedeutet. Der kam er nun durch seinen Abgang zuvor. In den vergangenen Wochen hatte Bergmann versucht, die Vorwürfe abprallen zu lassen. Er gab sich als kühler Mann der Zahlen und verwies darauf, dass er die Theater- und Philharmonie GmbH bei seinem Amtsantritt vor 12 Jahren vor dem Bankrott gerettet habe. Das stimmt wohl auch. Dennoch war ein Weitermachen nicht möglich, denn zu viel Groll hatte sich angesammelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die einzelnen Vorwürfe nun stimmen oder nicht. Es war einfach die Menge. Und der Betriebsrat ließ nicht locker. Die Belegschaft demonstrierte zuletzt vor dem Rathaus und enterte eine Ratsversammlung, wo sie Verdis Gefangenenchor anstimmte. Bis ein neuer Geschäftsführer gefunden ist, führen nun 2 erfahrene Prokuristen die Geschäfte weiter. Natürlich wird die Aufgabe nicht leicht, denn durch die Corona-Krise werden Millionenverluste entstehen. Jetzt sind die Köpfe frei. Alle können durchatmen und versuchen, ohne persönliches Hickhack, eine neue Struktur für Theater und Philharmonie in Essen zu finden. Das ist nötig, weil die Stadt die Zuschüsse einfriert. Berger Bergmann hatte Konzepte entwickelt, doch seine Art, sich nicht in die Karten schauen zu lassen und nur mit den Mächtigen zu paktieren, ist gescheitert. Der Essener Kulturdezernent Muchtar Al-Ghusein fordert wie viele flachere Hierarchien und mehr Einbeziehung des Betriebsrates und der Belegschaft. Kraft. Viele Theater haben noch Führungsstrukturen, die in weiten Bereichen der Wirtschaft längst als veraltet und ineffektiv gelten. Die Essener Ereignisse könnten eine Lehre sein, nicht mehr auf die mächtigen Einzelnen zu setzen, sondern auf Leitungsteams, die ihre Entscheidungen offen und nachvollziehbar kommunizieren. Man kann Berger Bergmann wirtschaftlich wohl keine Inkompetenz vorwerfen, aber menschliche Unzulänglichkeiten. Sein Abgang zeigt, dass sich Arroganz und Kälte heute nicht mehr durchsetzen, wenn die Belegschaft zusammenhält.
Das meint Stefan Keim. Bye Bye Blackbird, vor 50 Jahren auf Ringo Starrs Soloalbum Sentimental Journey erschienen. Musik, mit der der Ex-Beatle aufgewachsen ist. Amerikanische Standards der 1920er bis 50er Jahre. Musik, die, glaube ich, auch der Schauspielerin Marin Kreumann gefällt. Mit ihr bin ich gleich verbunden, hier in Fazit. Weil viele gerade ein großes Bedürfnis nach Hörspielen haben, steht unsere neueste Produktion vor der Ursendung am kommenden Sonntag schon jetzt online. Die Verlassene nach Honoré de Balzac. Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben, ein Stück über die Liebe eines ungleichen Paares. Prominent besetzt mit Marin Kreumann als Erzählerin.
Und schon bald eilte der Marquis nach Courcelles. In dem Eifer, den Leute eines gewissen Alters bekunden, wenn sie schönen Frauen einen Gefallen tun wollen. In der Lage, in der die Vicomtesse de Beauséant sich befand, musste eine solche Botschaft ihre Neugier wecken. Und selbst wenn sie ihre Erinnerungen befragte und keinen Grund finden konnte, der Monsieur de Nueil zu ihr führen mochte, sah sie nichts Unpassendes daran, ihn zu empfangen, nachdem sie sich allerdings vorsichtig über seine Stellung in der Gesellschaft kundig gemacht hatte.
Dennoch hatte sie zu Beginn abgelehnt. Dann hatte sie diese Frage der Schicklichkeit mit Monsieur de Champignelles erörtert und ihn ausgefragt, um zu erraten, ob er von dem Anlass dieses Besuches wusste. Und dann hatte sie ihre Ablehnung widerrufen. Madame de Beauséant ersann Beziehungen zwischen Gaston und Leuten, die er gar nicht kannte, verirrte sich in absurde Vermutungen und fragte sich, ob sie Monsieur de Nueil vielleicht gekannt hatte.
Der ehrlichste und der gewandteste Liebesbrief hätten sicherlich nicht so viel Wirkung gezeitigt wie dieses wortlose Rätsel, mit dem Madame de Beauséant sich immer wieder beschäftigte.
Die Schauspielerinnen Marin Kreumann und Valerie Czeplanova im Hörspiel Die Verlassene nach Balzac. Eine aktuelle Produktion, die hier im Deutschlandfunk Kultur entstanden ist. Ein Stück also über die Liebe eines ungleichen Paares. Marin Kreumann kann uns mehr darüber erzählen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was erzählt uns denn schon dieser Ausschnitt über dieses Paar, über diese verlassene Frau?
Na, es erzählt schon mal, wie sehr jeder Kontakt standesgebunden ist und wie es darauf ankommt, wie sozial eingeordnet wird und was die anderen denken könnten und wie man sich aufeinander mit Schicklichkeit, aber doch ohne die eigenen Interessen völlig aus dem Blick zu verlieren, nähern kann. Diese Frau ist ja eine Outcast sozusagen, Madame de Beauséant, hat einen Fehltritt begangen und lebt jetzt getrennt von ihrem Mann und wird von der Gesellschaft gemieden. Und dieser junge Marquis de Nueil ist wahnsinnig interessiert an dieser Frau, ohne sie wirklich zu kennen. Er hat nur von ihr gehört und möchte mit ihr in Kontakt treten. Und sozusagen nach den Geboten der Schicklichkeit geht das gar nicht. Und deswegen hat er eine rätselhafte Botschaft an sie überbringen lassen, die sie jetzt auch tatsächlich ja offensichtlich Tage und Nächte lang umtreibt.
Was für ein Männer- und was für ein Frauenbild zeichnet Balzac in dieser Geschichte, die Anfang des 19. Jahrhunderts spielt?
Ja, wahrscheinlich eins, was realistisch ist für die Zeit, in der er lebte. Eine reduzierte Position für Frauen, total reduziert und vom Mann abhängig, mit dem sie verheiratet waren oder der ihr Vater war, also sehr ständisch orientiert. Und natürlich, der Marquis de Nueil ist ja jünger. Das passt wiederum nicht zum Männerbild der Zeit, denn sozusagen in einem Paar muss der Mann der Ältere, der sozial höherstehende sein. Die beiden Protagonisten verhalten sich nicht konform zu den gesellschaftlichen Erwartungen, die an sie gerichtet werden.
Sie selbst sind ja, Marin Kreumann, Romanistin, Philologin, haben ein feines Gespür für Sprache. Was ist für Sie das Reizvolle an diesem Text, an der Sprache von Balzac?
Ach, es war einfach so schön, diesen Balzac-Text, ich meine, in der tollen Übersetzung. Aber diesen Balzac-Text lesen zu dürfen. Das ist so selten, dass ich mich, naja, wir machen Fernsehen, das ist auch toll, hat auch mit Sprache zu tun. Meine eigene Comedy-Sendung hat auch, ach, die auch sehr aus Sprache, klar. Aber diese fein ziselierten Sätze und dieser Reichtum an Vokabular und diese Genauigkeit der Beobachtung, es war einfach eine Wonne, diesen Text zu lesen. Es war wie, ich fast möchte ich sagen, wie früher, als ich noch Studentin der Romanistik war. Es erinnert mich natürlich, natürlich liebe ich solche Aufgaben. 77 habe ich Staatsexamen gemacht. Das Philologische hat mich ja nie verlassen, auch als Kabarettistin nicht.
An einer Stelle fällt wirklich überraschenderweise das N-Wort.
Madame ist elegant, aber etwas überspannt und modisch immer im Verzug. Dennoch mokiert sie sich über die Ahnungslosigkeit, die ihre Nachbarn demonstrieren. Ihr Silbergeschirr ist modern. Sie hat Grooms, einen Neger, einen Kammerdiener.
Da ist also vom Neger der Madame die Rede.
Ja.
Das hätte man ja auch gut weglassen können.
Das wäre ja nicht der Zeit entsprechend.
Ja, wie haben Sie bei der Produktion darüber diskutiert?
Die Diskussion gibt es ja schon lange bei Kinderbüchern. Darf man das Wort drin lassen bei Max und Moritz und so weiter? Seht nur her, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind, erinnere ich mich an Zeilen aus Max und Moritz, als sie aus dem Kamin fallen. Und mein Vater pflegte immer zu sagen, oh, seht nur her, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Marenkind. Und ich sagte immer, nein!
Naja, so. Aber gut, also, es gab nun die Debatte darüber.
Im Grunde die Diskussion damals schon als Kind hat angefangen, darf man das so sagen? Will ich so sein wie die Mohren? Will ich ein Mohrenkind sein? Nein. Aber Balzac ist ein sehr genauer Beobachter der Gesellschaft, in der er lebt. Und es wäre ja falsch, das anders zu beschreiben, das anders zu nennen. Damals sagte man eben Neger und das kennzeichnet auch die soziale Situation der dunkelhäutigen Menschen. Und das kann man nicht einfach politisch korrekt jetzt der Tagesordnung gemäß ändern. Das verändert das ganze Bild.
Wie bereiten Sie sich auf so eine Hörspielproduktion eigentlich vor?
Lesen, lesen und lesen. Ich bin ja eine Anhängerin von Wörterbüchern. Ich liebe Wörterbücher, habe auch diverse bei mir im Bücherschrank stehen und zwar ganz analoge, ganz altmodisch. So richtig pingelige Vorbereitungsschritte habe ich da. So richtig, eigentlich ekelhaft, wenn man von draußen drauf gucken würde. So, ja, so kleinteilig. Und ich liebe es, weil es so genau ist und weil ich gerne präzise sein möchte.
Sich ausgelebt.
Ja, das konnte ich mal richtig zur Sättigung ausleben.
Solche Produktionen, bei denen man sich zusammen im Studio trifft, die fallen durch Corona ja gerade flach.
Ja.
Welche Auswirkungen hat das aktuell auf Ihre geplanten Projekte?
Ich war mitten in einem Dreh, also wir hatten gerade angefangen, 4 Drehtage hatten wir gemacht von einem 90-Minüter fürs ZDF. Und danach sollte der nächste 90-Minüter kommen. Beides ist abgesagt, nicht abgesagt, aber verschoben. Sämtliche Auftritte mit meinem Bühnenprogramm sind natürlich abgesagt worden. Wir hoffen, sie verschieben zu können. Eine Podiumsdiskussion mit Werner Bartens, dem Wissenschef von der Süddeutschen Zeitung in München, ist abgesagt worden. Lauter Lieblingsprojekte eigentlich. Wir gucken alle, wie man sie wieder hinkriegt. Aber natürlich ballt sich der Terminkalender ab, sagen wir mal August, wo die Leute denken, da könnte es vorbei sein und da könnte man jetzt weitermachen. Da ballen sich alle Projekte, die in der ersten Jahreshälfte geplant waren. Es wird ganz, ganz schwierig und das mündet einfach in Absagen.
Und sind kreativ, wie viele im Moment von zu Hause aus, machen Lesungen für Kinder mit dem iPhone.
Ja, ich dachte, das ist doch jetzt eine Situation, die ist dramatisch. Sagen wir mal 3 bis 4 Zimmerwohnungen, 2 Eltern, die beide berufstätig sind, 3 Kinder zum Beispiel, wie es bei meinem Neffen und seiner Frau und seiner Familie ist. Denen fällt doch die Decke auf den Kopf. Wir waren 5 damals zu Hause und ich erinnere mich, 5 Kinder und 7 mit der Oma, 8 Leute. Und ich erinnere mich, dass mein Vater immer heilfroh war, wenn er die Kurve kratzen konnte und in sein Büro, in seinem Institut an der Uni in Tübingen gehen konnte, weil es einfach so lärmend war. Man wird ja wahnsinnig. Und da dachte ich, was kann ich positiv, die ich keine Kinder habe, was kann ich dazu beitragen? Ich dachte, besinne mich auf meine Kernkompetenz, bringe Unterhaltung in die Wohnzimmer und lese ein Kinderbuch vor.
Welches?
Ein Pferd namens Milchmann aus dem Carlsen Verlag von Hilke Rosenbohm. Ein ganz tolles Buch. Das beginnt auch damit, dass ein 9-jähriger Junge krank zu Hause ist. Es ist also die Situation auch, in der die Kinder gerade sind und es passt super. Da steht ein Pferd auf der Terrasse und was danach passiert, davon handelt dieses Buch. Es ist ganz süß geschrieben und es gibt einen Instagram-Account Kreumanns Literaturzeit, weil ich auch in Köln so eine bestimmte Abfolge so lese. Mache. Und dieser Instagram-Account, der zu dieser Veranstaltungsreihe gehört, da lese ich.
Und noch kurz, was wird jetzt aus Ihrer Fernsehshow im Ersten? Ist da schon was aufgezeichnet worden?
Ja, wir haben alles, Gott sei Dank, das haben wir alles noch fertig gekriegt. Gerade noch am 2. April, also nächsten Donnerstag, läuft die nächste Sendung, der man übrigens manchmal gar nicht anmerkt, dass sie Prä-Corona ist. Wir müssen ja in großem Abstand, also natürlich das abliefern bei Radio Bremen auch, also wir haben einen langen Vorlauf. Und da sind ein paar aktuelle Sachen drin, wo man denkt, da reagieren wir schon. Andere wiederum, da merkt man, dass wir es noch nicht sozusagen im Kopf haben. Aber wir konnten sowieso nichts dran ändern. Wir mussten die Sendung so lassen, wie sie war. Und ich hoffe, die Zuschauer erfreuen sich und Zuschauerinnen und haben einfach auch mal Spaß in dieser doch sehr ernsten Zeit und können vielleicht auch mal ein bisschen grinsen, schmunzeln oder sogar lachen. Und jedenfalls gehen Sie hoffentlich fröhlicher aus der Sendung raus, als Sie reingegangen sind, nachdem Sie ganz viele ARD-Extras zu Corona gesehen haben.
Marin Kreumann, jetzt erstmal als Erzählerin in unserem neuen Hörspiel zu erleben, Die verlassene nach Balzac in der Regie von Stefanie Hoster. Das steht bereits online auf den Seiten von Deutschlandfunk Kultur, ergänzt auch um schöne Fotos von dieser Produktion. Am Sonntag senden wir das dann hier im linearen Radioprogramm um 18.30 Uhr. Frau Kreumann, ich danke sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Bürger.
Bleiben Sie gesund.
Sie auch.
Ausgangssperre Bayern, doch sie drehen noch in Köln. Kannst du keinem mehr erzählen, ey, dieses scheiß Corona. Vorstellungsausfälle, doch sie proben immer weiter. Prinzip Karriereleiter. Scheiß Corona, der Job war schon brutal. Das System feudal und die Moral egal, auch ohne Scheiß Corona. Zahlt den Gästen ihre Gage, alles andere wäre Blamage. Macht das Beste diese Tage aus dem Scheiß Corona. Eigentlich hatte ich andere Pläne, jetzt bin ich in Quarantäne. Doch ich hab Zeit, 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 dank Corona. Zeit, 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 dank Corona.
Ja, im erzwungenen Stillstand werden gerade viele kreativ. Lisa Jobbt und Johannes Lange unterstützen in ihrem Podcast, wofür es sich zu losen lohnt, die Spendenkampagne des Portals Nachtkritik. Daraus stammte dieses Lied, damit die Kolleginnen von Nachtkritik auch weiterhin täglich Theateraufführungen streamen können. Schauen Sie mal unter dem Hashtag Nachtkritik spenden und hören Sie den Podcast, wofür es sich zu losen lohnt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der renommierte Ingeborg-Bachmann-Preis ist für das laufende Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Das teilte der ORF Kärnten heute mit. Landesdirektorin Karin Bernhardt sagte, eine öffentliche Veranstaltung dieser Größenordnung wäre aus heutiger Sicht unverantwortlich. Die Tage der deutschsprachigen Literatur, in deren Rahmen der Bachmann-Preis vergeben wird, sollten eigentlich ab dem 17. Juni stattfinden. Die nächste Ausgabe wird es damit erst im Sommer 2021 geben. Bei den Literaturtagen in Klagenfurt nehmen für gewöhnlich Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. Die Filmförderungen der Länder und des Bundes wollen die von der Corona-Krise betroffene Film- und Medienbranche mit einem Hilfsprogramm in Höhe von 15 Millionen Euro unterstützen. Unter anderem gibt es so Sonderhilfen für entstehende Mehrkosten bei Unterbrechung und Verschiebung von Dreharbeiten wegen der Corona-Pandemie. Auch der Filmverleih und die Kinos sollen Unterstützung erhalten, etwa durch die Stundung von Abgaben und Darlehensrückzahlungen. An dem Hilfsprogramm beteiligen sich unter anderem die Film- und Medien Stiftung NRW, der Filmfernsehfonds Bayern, das Medienboard Berlin-Brandenburg sowie die Filmförderungsanstalt und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Akademie der Künste in Berlin übernimmt das Archiv des Schriftstellers Uwe Timm. Timm überlässt der Akademie Teile seines künstlerischen Vorlasses anlässlich seines 80. Geburtstags Ende März, wie die Akademie mitteilte. Darin enthalten sind Werkmanuskripte und Materialsammlungen, aber auch Korrespondenzen etwa mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe und dem SPD-Politiker Egon Bahr. Von Uwe Timm stammt unter anderem die Novelle Die Entdeckung der Currywurst. In der Erzählung Am Beispiel meines Bruders beschäftigte sich Timm mit der Verarbeitung der NS-Vergangenheit in der Nachkriegszeit. Die besten Formate der deutschen Podcast-Landschaft sind zum ersten Mal mit dem Deutschen Podcast-Preis ausgezeichnet worden, insgesamt in 7 Kategorien. Die Schriftstellerin Charlotte Roche und ihr Ehemann Martin Kess wurden als bestes Talk-Team für ihren Podcast Pardiologie ausgezeichnet, wie auch als bester Newcomer, beste Newcomerin. Für die beste journalistische Leistung ist der Podcast Zeitverbrechen ausgezeichnet worden. Der Publikumspreis ging an Gemischtes Hack, eine Koproduktion von Comedian Felix Lobrecht und Fernsehautor Tommy Schmidt. Initiatoren des Deutschen Podcastpreises sind 13 Akteure der Audiobranche, darunter das Deutschlandradio. Der New Yorker Film- und Theaterschauspieler Mark Bloom ist tot. Wie die Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild mitteilte, starb er mit 69 Jahren an den Folgen von Covid-19. Bloom wurde mit Filmen wie Desperately Seeking Susan und Crocodile Dundee bekannt. Er spielte außerdem regelmäßig in dem New Yorker Off-Broadway-Theater Playwright Horizons.
Danke, Birgit Kolkmann, für die Kulturnachrichten.
Fazit.
Was mich tröstet.
Das fragen wir in diesen Tagen Kulturschaffende, die wie die meisten von uns viel zu Hause sind.
Hallo, mein Name ist Laura Naumann. Ich bin vom Performance-Kollektiv Henrique Iglesias. Und weil wir leider gerade nicht auf Tour sein können, habe ich plötzlich total viel Zeit. Ich finde es super, dass ich jetzt richtig viel Yoga machen kann und das auch nicht mal in einem überfüllten Yoga-Studio, sondern bei mir zu Hause, weil viele Yoga-LehrerInnen und Yoga-Studios auf online umstellen. Zum Beispiel mein Lieblings-Yoga-Studio Yellow Yoga, das ist eine solidarische Yoga-Gemeinschaft in Berlin-Kreuzberg-Neukölln. Die haben jetzt einen Online-Stundenplan und jetzt kann ich eigentlich den ganzen Tag jede Klasse besuchen, bei mir zu Hause, im Arbeitszimmer. Ich freue mich jetzt schon.
Die Autorin und Performerin Laura Naumann über das, was sie in diesen Tagen tröstet. Morgen stellen wir diese Frage dem Schriftsteller Eugen Ruge. Und das ist Ringo Starr mit seiner Sentimental Journey. Wenn man in Zeiten wie diesen überlegt, was man sich von zu Hause aus mal genauer angucken könnte, dann kommen einem wahrscheinlich nicht als erstes die Dokumente des Geheimen Staatsarchivs der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den Sinn. Dabei entwickelt sich eine Online-Ausgabe zu einem Bestseller mit über 10.000 Lesern im Jahr, die Schatullrechnungen von Friedrich II. Das ist das Ausgabenbuch des preußischen Königs. Wir gucken also durchs Schlüsselloch in die königliche Kammer und bekommen einen Eindruck vom Privatleben des Monarchen, seinen Krankheiten, seinen Hobbys und kulinarischen Vorlieben. Simone Reber ist der Spur des Geldes gefolgt.
Friedrich II. War eine Naschkatze. Einer der ersten Posten in den Schatullrechnungen des preußischen Königs führt eine Summe von sagenhaften 396 Reichstalern auf. Bezahlt an den Gärtner Kuni für gelieferte Kirschen im Januar 1742. Offenbar konnte Kuni die Früchte auch im Winter in einem Treibhaus reifen lassen.
Da konnte schon eine Kirsche bis zu 3 Talern kosten. Und wenn man das dann wiederum im Vergleich sieht, dass eine verdiente Witwe eines verdienten Offiziers 15 Taler Jahresunterstützung bekommen hat, dann sieht man schon, dass das in der Relation sehr viel Geld ist, was er ausgegeben hat.
Jürgen Loh von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten hat die digitale Veröffentlichung der königlichen Schatullrechnungen auf den Weg gebracht. Zwischen den Zeilen geben die akkurat geführten Bücher auch Auskunft über das Drama von Friedrich II., der sich zu Beginn seiner Regentschaft mehr für die Künste als für die Politik interessierte. Mit 30 Jahren kauft er sich eine Cremonenser Bratsche, bezahlt den Kapellmeister Karl-Heinrich Graun für die Abschrift von Noten. 1746 mahnt Sophia Rostin Mietschulden an, die Friedrich noch als Kronprinz gemacht hatte. Damals musste er seine Bibliothek vor dem Vater verstecken und mietete deshalb eine Etage bei dem Kammerrat Rost gegenüber dem Berliner Schloss. Jahre später erinnert die Tochter den König an den Vertrag. Für Ralf Zimmer, von dem die digitale Bearbeitung der Buchhaltung stammt, einer der schönsten Belege.
Weil sein Vater, der Soldatenkönig, nicht wollte, dass er sich mit Büchern abgibt. Der Junge sollte reiten, fechten und nicht irgendwelche französischen Romane lesen. Und dann kommt eben auch mit 10-jähriger Verspätung dann noch so ein Beleg, wo man sagt, wir bekommen noch Miete, weil die Bibliothek in einem Haus in Berlin war und eben nicht im Schloss.
Zunächst führten die Kammerdiener Fredersdorf und Buchholz die Bücher. Später übernahmen die Kammerhusaren diese Aufgabe. Sie notierten jeden Groschen bis hin zum Aufwand für die Leerung des königlichen Nachtstuhls. Weil inzwischen auch die Rechnungen und Quittungen veröffentlicht sind, kann man erkennen, dass der preußische König zum Beispiel seinen Schneider nicht immer pünktlich bezahlte. Dabei legte er in jungen Jahren durchaus Wert auf eine modische Erscheinung, sagt Jürgen Luh.
Man sieht auch bei seiner Kleidung, dass er tatsächlich offiziell nach außen hin im Soldatenrock aufgetreten ist, dass er aber hier, und man hat eine Einlassung von Casanova, als er hier am Hof war, immer belächelt, mit der König sei in schwarzem Kleid und roten Strumpfhosen aufgetreten, dass er tatsächlich hier privat Kleidung getragen hat, die nicht soldatisch war. Das war dann Blümrand, das war grün, das waren rote Gewänder.
Beim Lesen der Online-Ausgabe kann man Stichworte eingeben und erfährt, wie viel der Monarch für die Wärter seiner Affen, für das Futter seiner Hunde und für den Tierarzt seiner englischen Vollblüter ausgegeben hat. Auch wenn seine Lieblingsschwester Wilhelmine zu Gast war, ließ sich Friedrich nicht lumpen. Nur seine eigene Frau, die ungeliebte Elisabeth Christine, kommt in den Privatausgaben des homosexuellen Königs kaum vor.
Was natürlich auffällt, ist die Abwesenheit der Königin. In der Vorgelagert gibt es die sogenannten Weingelder, das sind aber 220 Reichstaler im Monat.
Unter dem Stichwort Diskretion schlagen sich verklausuliert die Kriege in der königlichen Schatulle nieder. Da werden Spione bestochen und Kutscher zum Schweigen gebracht. Ab 1770 nutzt Friedrich eine weitere Kasse, die sogenannte Rote Schatulle, aus der er seine kostbaren Tabatieren erwirbt.
Das ist wirklich der rote Kasten. Der ist mit rotem Leder eingebunden gewesen. Und darin waren zu Glanzzeiten bis zu 200.000 Reichstaler. Und aus denen wurden ungefähr 20 Tabatieren, also Tabaksdosen, diese berühmten, erworben. Und nicht die, die er im Alltag genutzt hat, sondern das sind höchst repräsentative. Also die teuerste Tabaksdose da kostet 13.000 Reichstaler.
Das Alter macht sich auch in den Privatausgaben von Friedrich dem Großen bemerkbar. Den König plagen Gicht und Karies, er braucht eine Hörmaschine und Schläuche für die Mundpomade. Er wird mit Blutegeln behandelt, statt Wein bestellt er jetzt Selters, keine Ausgaben mehr für Perücken oder Paraderöcke. 1786, in seinem letzten Lebensjahr, kauft Friedrich noch ein Hasenfell und drückt armen Leuten ein paar Groschen in die Hand. Zwar wird seine Wäsche noch einmal ausgebessert, aber auf seinem Totenbett liegt der preußische König im Hemd seines Kammerhusaren. Seine eigenen Kleider waren nicht mehr vorzeigbar.
Die Schatullrechnungen von Friedrich II., die sind in der Online-Edition beim Wissenschaftsportal Perspektivia erschienen. Es gibt ja derzeit auch eine Menge lustiger Corona-Videos im Netz. Vielleicht haben Sie auch schon den Mann gesehen, der sich mangels Gesellschaft im Badezimmerspiegel mit dem Weinglas selbst zuprostet.
Zin, 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 thank you for coming, zin, 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 thank you, zin, zin, guys, zin, 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 zin.
Ja, vielen wird in diesen Tagen des auferlegten Rückzugs, vor allem beim Genuss, beim Essen, bewusst, wie sehr sie Gesellschaft vermissen. Wir könnten uns in Corona-Zeiten ein Vorbild nehmen an Miss Sophie's Dinner for One. Hans von Trotha hat den Kultklassiker neu besetzt, zeitgemäß und quarantänetauglich.
It's Corona-Time!
Verehrtes Publikum, meine Damen und Herren. Miss Sophie hat ihre vier besten Freunde zu einem Geburtstagsdinner eingeladen. Es ergibt sich dabei leider eine kleine Schwierigkeit.
Die Herren können zum Dinner nicht erscheinen. Sie leben alle seit über 25 Jahren nicht mehr. Allerdings, die bloße Tatsache, dass die Freunde nicht persönlich anwesend sind, hindert die lebenslustige Miss Sophie, übrigens schon seit 1961, nicht daran, ein festliches Dinner in fröhlicher Runde zu veranstalten. Dann halt allein. A Dinner for One. Bei den vielen Dinners for One, die derzeit allabendlich erzwungenermaßen stattfinden, könnte das vielleicht ein Vorbild sein, wie sich die triste, einsame Nahrungsaufnahme mit ein bisschen Fantasie und Lust an der Inszenierung zu einem fröhlichen Zusammensein entwickeln lässt. Schließlich sind wir doch inzwischen auch sonst an den Genuss virtueller Vergnügungen aller Art gewöhnt. Decken Sie den Tisch für fünf. Miss Sophie hat noch einen Butler, den haben Sie nicht, umso freier sind Sie bei der Gestaltung. Legen Sie sich ein Tiger- oder Eisbärenfell bereit und stolpern Sie jedes Mal über den Kopf, wenn Sie etwas aus der Küche holen. Running Gags heben die Stimmung. Sollten Sie gerade kein Fell zur Hand haben, nehmen Sie einen Ball oder einen Luftballon und stecken Sie ihn in die Kapuze Ihres Anoraks oder eines Hoodie. Das tut's auch. Kommen wir zur Auswahl der Gäste.
Set Toby.
Cheerio, Sophie Miguel.
Admiral von Schneider.
Oh, must I, Miss Sophie?
Mr. Pomeroy.
Happy New Year, Sophie Beck.
Mr. Winterbottom.
You look younger than ever, love. Younger than ever.
Dieser Tage wollen wir natürlich auf jeden Fall Professor Christian Drosten dabei haben.
Was macht man denn jetzt? Jetzt sind diese Maßnahmen alle in Kraft.
Eben. Da müssen wir Fantasie aufwenden. Aber bitte, schonen Sie den Professor, danken Sie ihm dafür, dass er uns das alles immer erklärt und lassen Sie ihn ansonsten einfach seine Arbeit machen.
Das ist natürlich nett, aber für mich ist es eher alles ein bisschen, ja, befremdlich. Man will ja nicht als Wissenschaftler so stilisiert werden zu etwas, das man nicht ist.
Daneben setzen wir Julia Leithäuser. Sie ist Diplompsychologin und hat Psychohygienetipps für Homeoffice und Quarantäne verbreitet.
Vielleicht nutzen Sie die Zeit, die Sie sonst mit dem Weg zur Arbeit verbringen, für ein Frühstück in Ruhe.
Heißt es darin, und damit kommen wir direkt zu unserem Dinner for One.
Drittens. Essen Sie gut und trinken Sie ausreichend. Für unsere psychische Stabilität ist die Ernährung eine wichtige Grundlage. Bei hohem seelischen Stress braucht unser Körper mehr Flüssigkeit. Regelmäßige Mahlzeiten helfen außerdem bei der Aufrechterhaltung einer Tagesstruktur.
Fehlt noch die Kultur an unserer Tafel. Wer könnte zum Thema
Corona-Time
etwas Anspruchsvolles beitragen?
Corona.
Das ist der Dichter Paul Celan.
Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale.
Sonst schauen Sie doch einfach mal in Ihr Bücherregal. Da finden Sie bestimmt jemanden, den Sie gern bei sich zum Abendessen hätten. Und dann sollten wir für die letzte Position, da wo bei Miss Sophie der lustige Mr. Winterbottom sitzt,
I now declare this bazaar open.
Da sollten wir noch jemanden holen, der so richtig Stimmung macht. Wie wär's mit Playboy Eric 21?
It's Corona time. Hey, it's Corona.
Das ist der User, der den Beat von Don't Stop to Rock von Freestyle auf TikTok mit dem schlichten Text versehen hat.
It's Corona time. Hey, it's Corona time right now.
Der Rest, meine Damen und Herren, obliegt Ihnen. Wenn Sie sich erstmal die Mühe gemacht haben, eine virtuelle Runde um Ihren analogen Tisch zu versammeln, dann wird Ihnen schon etwas einfallen. Wetten?
Well, gee, it's been really a wonderful party.
Übrigens, falls Sie sich scheuen, mit Menschen zu sprechen, die gar nicht da sind, denken Sie an eine Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie für diese Tage. Da heißt es, dass Sie in der Quarantäne mit Ihren Tieren, Pflanzen oder Haushaltsgeräten reden, ist völlig normal. Deswegen müssen Sie sich nicht bei uns melden. Eine fachliche Hilfe sollten Sie erst aufsuchen, wenn diese Ihnen anfangen zu antworten.
Das war jetzt echte Lebenshilfe und diesen Beitrag können Sie sich jeden Abend zu Ihrem Dinner for One in der DLF-Audiothek aufrufen. Was Sie vorher zum Frühstück in den Zeitungsfeuilletons zu Corona lesen können, das reißt Ulrike Timm jetzt schon mal an.
Wenn das vorbei ist, dann gilt es, eine ganze neue Welt aufzubauen. Das ruft der italienische Autor Antonio Scurati seinem Verleger Tom Kraushaar zu, der hat es der Welt erzählt. Die Feuilletons mögen darauf offenbar nicht warten. Niklas Mark sortiert in einem langen Aufsatz für die Frankfurter Allgemeine schon mal innerlich ein paar Bausteine, um die Zukunft zu beschreiben. Sie gefällt ihm nicht so recht. Corona sorgt für den weltweit größten Feldversuch zu den Auswirkungen des Arbeitens von zu Hause. Schon fragt Arc Daily, eine der wichtigsten Architekturplattformen im Internet, ob Corona der Anfang vom Ende des Büros sei. Alle ab ins Homeoffice, keine Kosten mehr für Bürobauten und Pendlerstaus. 700 Milliarden an Einsparungen prophezeit eine Studie allein für die USA. Und dann? Wo bleiben Flurküchenschwatz und Begegnung für die Nostalgiker, die sich nicht kostensparend selbst verbunkern mögen? Was, so fragt Marc in der Frankfurter Allgemeinen, wird ein Stadtzentrum sein, wenn man dort nicht mehr arbeitet und, siehe den unaufhaltsamen Aufstieg des Onlinehandels, auch nicht mehr einkauft? Und weiter heißt es in dem interessanten, gleichwohl etwas besinnungsaufsätzig daherkommenden Essay, tatsächlich ist dies die Stunde des Staates. Man mag sich nicht ausmalen, wie die Lage wäre, wenn die Forderung der Smart City Planer, die Gesundheitsversorgung zu privatisieren und effizienter zu machen, umgesetzt worden wäre. Noch im Juli veröffentlichte die Bertelsmann Stiftung eine Studie, in der gefordert wurde, die Kliniken in Deutschland von 1400 auf deutlich unter 600 Häuser zu reduzieren. Die Süddeutsche beschäftigt sich mit den Thesen von Bill Gates, der sich, seit er nicht mehr reichster Mann auf Erden sein will, vor allem Bildung, Klimawandel und eben Pandemien widmet. Und der zu dem Schluss kam, dass man bei Pandemien militärisch denken muss, um medizinisch sinnvoll zu handeln. Rums. Kostprobe. Die NATO versteht etwas von Treibstoff und Logistik, von koordinierten Funkfrequenzen. Das sind alles Fähigkeiten, die wir brauchen, um mit einer Epidemie fertig zu werden. So zitiert die Süddeutsche Bill Gates. Wir alle brauchen ja derzeit vor allem die Fähigkeit, ruhig in unseren Zimmern zu verharren. In den letzten Tagen ging es deshalb sehr ums Streamen, dem Streamen von Opern und Konzerten, die aber doch keinen wirklichen Opern- und Konzertbesuch ersetzen. Aber wer hätte das wirklich behauptet? Oder ums Streamen von Kunstausstellungen, die eben doch keinen realen Blick auf ein reales Kunstwerk ersetzen können. Auch das hat niemand wirklich überzeugend behauptet. Also zurück zur realen, analogen Kunstbegegnung, ein Mensch, ein Buch. Es wird viel gelesen in den heutigen Feuilletons. Der Soziologe Klaus Leggevi kämpft sich nach Jahrzehnten des Anlaufnehmens plötzlich erstaunlich gerne durch die Pest von Camus und erzählt der Frankfurter Allgemeinen davon. Und die Welt wandert einmal quer durch Epidemieliteratur, von Boccaccio und Kleist bis zu Marquez und Thomas Mann. Wobei Boccaccios Decamerone besonders gut wegkommt. Kein Wunder, so sinnenfroh und bisweilen herrlich versaut, wie sich die Novellensammlung liest. Ohne solchen Gefahr wäre diese Erotik nie erzählt worden, frohlockt Hans-Ulrich Gumbrecht. Oder doch lieber Mark Twain? Seinen Reisebericht »Die Arglosen im Ausland« empfiehlt ebenfalls die Welt in ihren Action-Szenen der Weltliteratur als eines der bestgelaunten Werke überhaupt. Mark Twain überlistete sogar die Quarantäne. Statt brav im Hafen von Piräus und in der Kajüte zu bleiben, büchste er einfach aus, um endlich einmal im Leben die Akropolis zu sehen. Das wäre für Mutter Beimer entschieden zu viel Aufregung gewesen. Die Süddeutsche widmet der Lindenstraße einen Nachruf in Zahlen. 200 bis 250 Spiegeleier, wer hat die bloß gezählt? 200 bis 250 Spiegeleier also hat Mutter Beimer im Laufe von 34 Fernsehjahren in die Pfanne gehauen. Klassische Übersprungshandlung, wenn mal wieder alles zu viel wird.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Beenden wir den Tag mit einem Liebeslied, das Ringo Starr vor 50 Jahren gecovert hat auf seinem ersten Album ohne die Beatles, Love is a Many Splendored Thing. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.